Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil und ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, und die Mai-Folgen vom Sportwoche Business Athlete Podcast sind präsentiert von Mateka und Partner. In der heutigen Folge habe ich das Handel Nummer 1 und die nunmehrige Stimme des österreichischen Tennis zu Gast. Servus und diesmal noch ohne TV an Alex Antonic. Hallo Alex.
Servus, grüß dich.
Alex, erklär mir doch mal, was ich mit dem Handel gemeint habe. Wir Tennisspieler, du ihn auf einem anderen Niveau als ich, wir sprechen ja von einem Handel.
Puh, ja, ich weiß nicht, ob ich das Handel vom österreichischen Tennis bin, weil
für mich ja.
Mir gefallen da schon ein paar, die ein gutes Handel haben, noch besser. Also der wahrscheinlich talentierteste war immer der Horst Skov. Also das, glaube ich, ist unbestritten.
Dann unterbreche ich ganz kurz. Ich habe in meiner Amateurhaften das Handel immer so der Wolle, irgendwie das Geschmeidige, ja, die ganz fiesen Dinge, wo der andere dann sehr deppert ausschaut.
Ja, also der Wolle, der ist mir sehr gelegen, sagen wir mal so. Also das auf alle Fälle, dass ich beim Wolle ein Handel gehabt habe, das lasse ich gelten. Okay. Aber natürlich, also wenn du jetzt schaust, alle glauben immer nur, Dominic Thiem kann nur draufhaken, aber zeigt es dann, wenn er die Kleinen spielt und nachdem wie er manche Stopp spielt, was der für ein Handel hat. Jürgen Melzer dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, also wenn wir über Wolle reden, dann war das schon auch einer, der da vorne sich wohlgefühlt hat. Aber ich nehme es zur Kenntnis. Also die Stimme mittlerweile gefällt mir, aber das Handel, da gibt es schon noch ein paar Mitbewerber.
Du bist ja, glaube ich, zwei Jahre älter als ich. Ich bin 54,
echt?
Ich bin
älter.
Sechs, aber du bist älter. Ja, obwohl es nicht so ausschaut. Ja, das so geht es mir immer. Und du schaust sehr jung aus. Das ist also liegt nicht an mir. Es liegt einfach nicht an mir. Du, Alex, folgendes. Du warst, als wir diese Sportgeschichte-Datenbank auf Basis der Sportwoche aufgebaut haben, warst du ja bereit, deine 5 subjektiven Highlights zu nennen. Aber davor hast du mir im Einleitungsgespräch noch gesagt, dass du irgendwie bei den Gründern sogar oder bei Inputgebern am Anfang bei der Sportwoche dabei warst. Wie war denn das damals, 98, 99?
Na, wir haben eine Kolumne gehabt und ich war bei dem Gründungsfest dabei, weil das war mein Geburtstag, der 8.2.
Das haben wir extra draufgelegt, meine Vorvorgänger, ne?
Ja, auf deinen, ja, Geburtstag. Das war genau am Geburtstag, war diese große Party mit dem Yannick Noah. Also ich kann mich an das Geburtstagsfest noch erinnern, weil mit Yannick Noah und der Band in der Skybar dann irgendwann ist es sehr, sehr spät worden und dann kann ich mich nicht mehr erinnern, was okay. Dann noch alles passiert ist.
Ja. Aber du warst immer ein Thema in der Sportwoche. Wir haben dann auch ein Foto gemacht, das ich dann in den Shownotes verlinken werde, mit einer Seite von dir in der Sportwoche drin. Aber jetzt kommen wir zu den 5 Punkten, die du mir quasi selber genannt hast, als subjektive Highlights deiner sportlichen Karriere, dass wir so mal beginnen. Und das hast du als Punkt 1 genannt, definitiv der Davis Cup gegen die USA im Praterstadion, obwohl wir verloren haben. Das war 1990. Was ist da deine Erinnerung noch dazu?
Ich glaube, das wird einen ganzen Podcast füllen.
Weil ich auch, ja.
Das war etwas, die ganze Vorgeschichte, es war meine beste Saison, obwohl ich danach operiert werden musste, an meinem Schlagarm. Ich habe davor Pausen gemacht, mit Schmerzen gespielt, Therapiegeräte mitgehabt. Aber diese Stimmung, die war, das kann man, glaube ich, gar nicht mehr toppen. Also ich kann mich erinnern, die Leute sind noch mit der Kronenzeitung drin gesessen und haben überhaupt gelesen, was Vorhand und was Rückhand ist. Also wir haben ja kein gewachsenes Tennispublikum damals gehabt. Das hat begonnen, ich glaube 89 mit dem ersten Davis Cup, dann gegen Australien und auf einmal waren wir das Jahr drauf im Semifinale, ja, gegen die USA. Na, das war
genial,
großartig, ja. Und vor allem, dass am Montag, wie es am Montag weitergegangen ist,
ja, du Horst,
genau. Wenn ich da sitze, noch Gänsehaut, ja. Wenn wir da am Montag zum Einschlagen am Cricket drüber gegangen sein, also neben dem Praterstadion, also ich sage noch immer Praterstadion, ja.
Und du sagst ja noch immer Cricket, oder? Heißt ja. Oder der Tennisverein heißt noch Cricket, glaube ich, oder?
Ich glaube schon, ja.
LAC ist bei der Leichtathletik,
ja. Und was da für Stimmung war, und dann hat es geheißen, du, um 13 Uhr geht's weiter, und da waren noch einmal 12 oder 13.000 im Stadion an einem normalen Arbeitstag am Montag. Das war schon ein Wahnsinn. Also da muss man echt sagen, dass man das erleben durfte. Auf der anderen Seite war es damals noch so, dass es vor allem doppelte Hymnen gegeben hat. Also da war ich einen Satz lang ziemlich steif. Also das ja. war sehr bewegend, das Ganze. Und was der Tom dort geleistet hat, das, ja, das wissen die älteren Tennisfans sowieso. Und den Horsti hat mir eigentlich auch Unrecht getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß, dass er nicht schlafen hat können, weil also da ist ihm wahrscheinlich alles Mögliche durch den Kopf gegangen. Wenn die Partie am Sonntag fertig gespielt worden wäre, hätte er es gewonnen.
Es war der Michael Chang, glaube ich,
gegen oder? Michael Chang, 200 Sätze vorne gewesen.
Der beim Tom in der Karriere dann auch noch eine Rolle spielt, 95 in Paris. Ne?
Richtig, aber das war schon einzigartig. Ich würde mir immer wünschen, dass ich sowas als Zuschauer noch einmal erlebe. Aber jetzt haben wir den Davis Cup praktisch gekillt mit dem Format. Also jetzt gibt es halt irgendeinen World Cup. Und ja.
Ich kann mich noch erinnern, ich war damals unglaublich fertig im Sinne von traurig oder sauer, weil ich den Montag beruflich nicht wahrnehmen konnte im Stadion. Und
man muss das, Prioritäten setzen.
Man muss Prioritäten, einen Job hinhauen. Gell. Du, ich komme weiter. Es bleibt beim Davis Cup. Dein Punkt 2 ist der Davis Cup gegen Kanada und Neuseeland. Das ist 92 gewesen. Da kann ich mich nicht mehr ganz so gut erinnern. Und dann auch noch 93. Was waren da die Highlights für dich?
92 war meine Hochzeitsreise.
Okay.
Ich bin noch immer jetzt 30 Jahre glücklich verheiratet, aber
mit einer 92, guten Tennisspielerin?
Ja, die jetzt gar nicht mehr gern spielt oder nicht spielen kann wegen der Hüfte.
Oh.
Aber wie gesagt, es ist 92, wir waren da, Günter Bresnik war der Captain, wir haben überhaupt keine Chancen bekommen eigentlich von den Medien und allen. Die haben gesagt, naja super, die Kanadier bauen extra einen Rasenplatz, damit der Muster ja nicht hinkommt. Und ich habe damals gespielt mit Gerald Mandl, einer der meist unterschätzten Tennisspieler, ein Lefty, ganz, ganz giftig. Und wir haben dann Doppel gespielt, dann war noch der Prejovski mit, das Koffer-Ersatzmann, hat uns mega unterstützt dort. Eine kleine, feine Truppe, die 10 Tage in Kalifornien war und dann raufgeflogen ist nach Vancouver, eine meiner Lieblingsstädte, nicht nur wegen dem Davis Cup, sondern vor allem auch als Eishockey-Fan und Natur-Fan. Und das war einfach ohne Erwartung dort reingegangen. Kanadier haben Schweden geschlagen mit Nestor und Connell und Michi Bata haben es eines der besten Doppel der Welt gehabt. Und auf einmal führen wir nach dem Doppel mit 2-1. Ja. Und habe dann diese entscheidende Partie gewonnen, also das Doppel plus die entscheidende Partie, die uns dann, ich glaube, ein Heimspiel gegen Frankreich besorgt hat. Und es war nicht zu Hause, es waren nicht die Massen an Leute da, aber es waren sehr viele Österreicher, die in Kanada leben vor Ort. Und es war einfach eine Stimmung, die großartig war. Ja. Danach natürlich für mich, man muss immer sagen, der Davis Cup war schon eines, du hast dann ein bisschen Probleme gehabt, wieder ins normale Turnierleben zu kommen, weil das so einzigartig war für mich und ich habe es wahnsinnig gern gespielt, aber ich kann mich erinnern, ich hätte dann so ein Spiel in Brisbane, die Herbstvariante von der Australien-Tour, bin dann irgendwie von Vancouver nach Hause, sollen zuerst über LA, das ist nicht mehr ausgegangen, das heißt, ich wäre gar nicht rechtzeitig hinkommen, dann hat es geheißen, ich muss doch hin, dann bin ich nach Zürich, von Zürich gleich wieder nach Sydney, von Sydney nach Brisbane. Also die ganze Geschichte hat mir dann sicher 2 bis 3 Wochen auf der Tour gekostet, aber trotzdem solche Davis Cups wie Kanada oder Neuseeland, wo ich einen Punkt vor der Disqualifikation war, deswegen sage ich ja immer, dass, wenn sich einer aufregt, dass ich verstehe es ja zu einem Teil, ich war ein schönes Häferl und wenn der Günter Bresnik damals
also
nicht gewesen wäre.
Also nicht Handel, sondern Häferl.
Häferl, genau. Wenn der Günter damals nicht gewesen wäre, dann hätte man einen Davis Cup verloren, weil ich wahrscheinlich disqualifiziert worden wäre. Ich habe eine Verwarnung gekriegt auf einen Outball von einem Linienrichter. Im 4. Satz war das, glaube ich, mit Break vorn. Und dann ist das Licht ausgegangen bei Breakbällen. Ja, da habe ich aber schon eine Verwarnung unterm Punkt gehabt, weil ich mich aufgeregt habe. Und ich habe Breakball, gehe vor, es kommt ein Lob und auf einmal wird es dunkel.
Scheiße. Ja.
Und das war im 4. oder 5. Satz, nach 3,5 Stunden oder was. Und also ich habe da geflucht. Und der Günther hat das sofort erkannt. Auf einmal kommt er, hat mir das Handtuch über den Kopf gehauen. Und ich habe mich noch wehren wollen, bis ich gemerkt habe, das ist eigentlich der Günther. Ja. Und dann habe ich eine halbe Stunde Pause gehabt und das hat mir gut getan, Cooling muss ich ganz
down,
ehrlich sagen. Cooling down, bis die wieder Licht gehabt haben.
Also ich merke jetzt so wie man es beim ehemaligen Salzburg-Trainer Fußball, beim Jesse Marsch gesagt hat, Motivationsmonster. Du warst also bei den Team-Events auch immer, das ist ein positiv besetztes Wort für mich, einer, der die Burschen mitgerissen hat. Und deswegen, glaube ich, hast du auch nicht ohne Grund diese zwei Davis Cup Mannschaftsauftritte da nach vorne gestellt. Jetzt komme ich zu einem Einzelauftritt. Ja, für mich ganz klar. ATP-Titel im Finale gegen Pat Cash in Seoul, das war auch in deinem Superjahr 1990. Das war, glaube ich, dein einziger ATP-Titel.
Das war mein einziger Titel, ja. Ich war zweimal noch im Finale, aber das war etwas, ich war ja deutscher Name, ich war 88 bei den Olympischen Spielen in Seoul, das war nicht so erfolgreich, es war dieselbe Anlage, ich bin damals hinkommen, habe eigentlich auch wieder, es war mein bestes Jahr, leider, wo dann die Verletzung passiert ist, und kann mich noch erinnern, der Cash war natürlich der Star dort. Also den haben sie eingekauft und dann habe ich immer so geschaut, okay, wo ist der im Raster? Na, relativ weit weg, weil ich gewusst habe, okay, wir werden uns oft am Netz treffen. Also das wird weniger von hinten gespielt. Dann habe ich wirklich gut gespielt. Also ich bin aus Tokio gekommen, habe dort den Jarrett schon geschlagen, gegen Edberg in 3 Sätzen verloren im Viertel. Das war für mich schon gut. Also gegen Edberg 3 Sätze zu spielen, Viertelfinale bei einem großen Turnier in Tokio. Und dann bin ich dort im Finale gestanden gegen einen Cash und das ist oft dann so ein Gefühl, ich wollte mehr, aber ich will nicht sagen, ich war zufrieden, aber es war schon eine Genugtuung, dass ich im Finale stehe und jetzt möchte ich mir den anschauen. Und eins habe ich schon gehabt, also so Furcht vor Großen habe ich nicht gehabt, also dass ich jetzt, weil der wollte immer alle beeindrucken, so wie der Lendl, also immer gleich zeigen, wer der Chef am Platz ist. Und da haben wir schon ein paar Auseinandersetzungen gehabt im ersten Satz, wo es verbal hin und her gegangen ist. Ist der Schiedsrichter dann eingreifen. Und für mich war die größte Genugtuung der Titel, ja, fein. Aber ich bin dann in die Garderobe rein, also nur kurz rein, habe, glaube ich, da die Tür zugemacht. Der hat dort alle Rackets, die er gehabt hat, fein säuberlich zerlegt. Und da habe ich gewusst, weil oft hast du das Gefühl heutzutage, okay, da hat einer verloren und die puzzeln sich ab am Netz. Das hat's bei uns so gut wie nicht gegeben. Außer du hast dann einen super Freund gehabt oder einen Doppelspieler, mit dem du oft spielst. Dann war das eine nette Verabschiedung, sage ich einmal. Aber diese Umarmungen oder so, das hat's bei uns einfach selten gegeben. Und das mit dem Cash war wirklich eine hitzige Partie. Also das Shakehands war okay. Ja. Siegerehrung, weiß gar nicht, wer dort war, den Pokal hat er definitiv nicht mitgenommen, weil er hätte zu viele Teile mitnehmen müssen und Rackets auch nicht. Und am nächsten Tag habe ich ihn am Flughafen gesehen und wir sind beide nach Hongkong zum nächsten Turnier geflogen und er hat keine Rackets dabei gehabt, kein Handgepäck.
Hast ihm eins geborgt, nehme ich an, ne?
Ja, das Gute für ihn ist, wir sind in Hongkong die Woche drauf wieder beim ATP im Finale gestanden, da hat er gewonnen.
Genau, so also wird es auch für ihn letztendlich alles gut. Du hast jetzt erwähnt den Ivan Lendl in einem Nebensatz, glaube ich mal. Und der bringt uns zum vierten Punkt, dein Wimbledon-Achtelfinale. Wir sind noch immer im Jahr 1990, nämlich ja, 1,5 Monate nach Seoul. Hast im Achtelfinale gegen den Ivan Lendl dann letztendlich verloren. Aber ein Riesenerfolg, unter die 16 in Wimbledon zu kommen. Was war da deine Memory dran?
Die Memory an dieses Jahr hat ein bisschen früher begonnen. Ich habe nämlich in Queens ein Viertel gespielt gegen einen Boris. Queens eröffnet gegen Jeremy Bates damals, das ist noch immer ein Erlebnis, Queens zu eröffnen.
Und Bates war ja damals der einzige Engländer, der überhaupt irgendwie mitspielen konnte.
Er und der Andrew Castle, mit dem ich viel Doppel gespielt habe, jetzt auch Anchorman im TV ist. Der Queens Club, das wissen die wenigsten, ist der schönste Rasenplatz der Welt. Das hat's auch, da hat Wimbledon nichts aufzubieten dagegen. Und dort war immer Eröffnung. Die Eröffnung war Damendoppel. Also nicht professionell, sondern Clubmitglieder spielen dort. Und dann sind wir gekommen. Und das war ein Traum. Also die Partie wäre, das ist eine Erstrundenpartie in Queens, aber also so ein Platz, das ist wie ein Perserteppich. Es verspringt sich weniger auf jeden anderen Platz. Ich glaube, nicht einmal ein Halbplatz ist so eben, wie der war da am ersten Tag. Das war ein Traum. Ein bisschen rutschig noch, weil da draußen ziemlich saftig ist. Und dann habe ich, ich glaube, 9-7 im dritten gegen einen Becker verloren, im Viertel mit echt Chancen. Ja, und das wäre damals echt cool gewesen. Hat mir aber viel Selbstvertrauen gegeben für Wimbledon, wo ich dann den LeConte rausgenommen habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich es auch müssen, weil wir haben beide in der Partie so viel Strafen kassiert, dass sich das mit dem Preisgeld bald nicht ausgegangen war. Nämlich nicht bösartig, sondern mit Blödsinn. Ja. Wir haben einen Schiedsrichterstuhl in die Unterführung geparkt, mit allen Anschlüssen, weil wir gesagt haben, der siegt nichts, der kann nur zählen, das kann er von da draußen auch. die Zuschauer haben gelacht.
Gibt's da eigentlich, ich muss da jetzt ins Wort fallen, gibt es da eigentlich in deiner Karriere als Aktiver und jetzt als Kommentator irgendeinen größeren Kasperl als den LeConte, mit dem man solche Scherze überhaupt machen kann, der da mitgeht? Oder ist das quasi der greatest of all times, wenn es um so Blödheiten geht? Ich habe den geliebt, ja.
Bei den Sachen ja. Also von Entertainer hat es natürlich einige gegeben, aber der war...
Wer denn dann Major? Ich meine, man kennt ja die ganzen Spaßspiele natürlich.
Yannick Noah in Hamburg war noch immer das Größte, was ich je gesehen habe. Da glaubt jeder, das ist eine Exhibition. Das war ein Zweitrunden-Match gegen einen Larsson, glaube ich.
Auch kein schlechter.
Ja, was der dort abgezogen hat, das war schon fast ein bisschen zu viel. LeConte hat immer gesagt, hey, ob ich mit ihm übereinstimme, dann lass uns das machen. Für mich war es natürlich blöd. LeConte war, glaube ich, das Jahr davor im Semifinale, war Nummer 7 der Welt, der hat genug Preis gehabt. Aber gezahlt haben wir dann beide. Ja. Und dann gegen Lendl, wenn ich was, man soll ja nichts bereuen, weil man kann es eh nicht ändern, aber das ist eine Partie, die mir teilweise ein paar so Chancen nicht aus dem Kopf gehen, weil ich vielleicht zu sehr Kasperl war oder zu sehr fürs Publikum gespielt habe. Die Journalisten haben damals gesagt, ich habe keinen Killerinstinkt. Sage ich, ja, ich bin ja nicht bei irgendeiner Fremdenlegion, ich bin ja Tennisspieler, ich will ja spielen. Ich habe da Satz und Break, glaube ich, schon gehabt. Ich habe Ball aufs Doppelbreak gehabt. Ich habe dann noch einmal Chancen gehabt. Der Lendl war schon sehr am Augenbrauen zupfen und am Bälle reiben irgendwo. Aber am Ende des Tages habe ich wahrscheinlich ein bisschen zu sehr gereizt dann auch und selber die Chancen einfach liegen lassen. Ja, und das war nicht, wo ich sage, ich bin jetzt nervös worden, aber ich kann mich erinnern, auf den einen habe ich Stopp-Lob gespielt, weil der Stopp noch gut war, aber den Wolle hätte ich einfach fertig machen müssen und auf den Lob verzichten, der nicht ganz so gut war. Und das ist ja lustig, das ist jetzt über 30 Jahre her und dir fällt sogar der Wolle-Lob noch ein am Breakball, wo du denkst, das wären dann vielleicht 2-0 Sätze gewesen. Aber ein Tennisspieler denkt immer so. Ja, das ist, wenn ich einen in der ersten Runde geschlagen habe, der sehr, sehr stark war und dann gegen einen anderen, den ich schlagen hätte müssen, in der zweiten Runde verloren, dann heißt immer, oh, jetzt wäre ich eventuell. Und deswegen ist das Größte im Tennis, was für mich einer beherrscht, wie kein anderer, Rafa Nadal, Punkt für Punkt.
Ja, das ist ein
Tier, das ist die Meisterklasse. Maschine,
ja, genau.
Was war, wird keiner mehr ändern. Genau. Was kommt, das habe ich in der Hand.
Du, Ivan Lendl bringt mich zu einem kleinen Sidestep jetzt. Euch beide verbindet ja die Liebe zum Eishockey. Und du hast ja da tolle Aktivitäten auch aufgebaut. Beim Ivan Lendl, der war in Kanada, glaube ich, sehr massiv unterwegs im Eishockey. Oder?
Ich glaube, er war involviert bei den Hartford Whalers. Das war damals ein NHL-Team, dann ein Farm-Team. Jetzt ist es, glaube ich, noch ein Farm-Team.
Okay. Ja. Und ganz kurz nur Eishockey und Alex. Kleiner Sidestep nur.
Ist kein Geheimnis, dass ich gerne Eishockeyspieler geworden war. Villacher.
Ja.
Das heißt blaues VSV. Blut, VSV. Also mein Sohn spielt selber Eishockey, war jetzt 3 Jahre in Dornbirn engagiert, war lange in der USA. Wir haben eine eigene Akademie mit Kanadiern in St. Pölten, schon 12 Jahre jetzt, sehr erfolgreich. Okanagan Hockey Academy mit Schulbildung, das ist immer etwas vielleicht als Schulabbrecher.
Ist und ist dein so Sohn wichtig? Auch durch diese Schule gegangen?
Oder? Ja. Also okay. Das war etwas, wo wir mit 2 Freunden gesagt haben, das kann doch nicht sein. Erstens, wir wohnen im Wienerwald draußen.
Mit Rasenplätzen?
Wir wohnen im Wienerwald draußen und wir fahren in die Schulzhalle. Das kann ich in Graz auch spüren, weil der Verkehr Wahnsinn ist. Wie läuft das mit Schule? Wie geht das alles? Dann haben wir die Kanadier kennengelernt, die eben aus British Columbia kommen. Und wie gesagt, jetzt haben wir internationale Schule da draußen, haben wir ein herrliches Areal im Sportzentrum in St. Pölten. Und mittlerweile, und auf das sind wir am meisten stolz, haben wir etliche Spieler im Nationalteam, in der österreichischen ersten Liga. Internationale Matura haben die absolviert. Manche studieren weiter. Wir haben fertige Mediziner. Wir haben Juristen dabei, Architekten dabei. Und das gefällt mir. Es muss nicht jeder Eishockey-Profi werden. Aber er hat die Chance dann zu entscheiden, ich mache was anderes. Und deswegen diese Kombination Sport und Schule und Ausbildung. Die gehört bei uns noch viel, viel mehr gefördert.
Ja, das ist ein Riesenthema natürlich. Aber kann ich davon ausgehen, dass du mit dem Sohn manchmal Eishockey spielst und mit der Tochter manchmal Tennis?
Mit der Tochter habe ich viel Tennis gespielt, die war jetzt leider nur sehr lang verletzt. Mit dem Sohn Eishockey, dass wenn er mal in einer Pause zu einer Jux-Partie von uns alte Herren dazukommt, sind wir sehr froh, wenn er da 2-3 Gänge runterschaltet und uns gut ausschauen lässt. Das ist eigentlich alles, aber ansonsten, das geht nicht mehr. Ich spiele mit Freunden da am Heumarkt.
Ja, na wunderbar, bevor ich jetzt zu einer Jux-Partie noch komme, noch dein fünfter Punkt. Da kommt nochmal unser Pat Cash ins Spiel, diesmal mit dem Fitzgerald, John Fitzgerald, oder?
John,
ja. Genau. Im Doppel habt ihr da 1989 erster Weltgruppenauftritt im Dusiker. Gibt es auch nicht mehr, das Stadion haben wir erwähnt, das war genial, damals mit, gegen die USA und Dusiker gegen Australien. Bitte auch noch da ein paar Worte dazu. Ich meine, ich glaube, Cash, Fitzgerald waren damals...
Das waren die mitbesten Doppelspieler.
Mit die
besten,
ja.
Das war eigentlich der Auftakt.
Ja.
Von einem mit wem wirklichen Tennisboom, mit dem Tom. Also mit es war ja. Auf Sand mein Lieblingspartner, vor allem im Davis Cup zu Hause. Du hast immer gewusst, was du kriegst und das, was du da bekommen hast von den Returns, vom Einsatz, von den Schlägen danach, das war ganz, ganz mächtig. Und also die waren ein haushoher Favorit. Und wir haben geführt 2-0 nach der Anzahl auf Sand, hast gesagt, okay, fein. Im Doppel mit dem Punkt hat eigentlich niemand gerechnet. Und es war dann umso schöner, dass wir die, glaube ich, in 5 Sätzen bezwungen haben. Und da ist dann die Euphorie losgegangen. Also das war, der Tennis-Boom ist ja nicht losgegangen, wie der Muster Nummer 1 war, Nice oder Paris gewonnen
hat. Schon längst vorher. Der
Tennis-Boom ist losgegangen. Aufstieg, erster Davis Cup, dann der zweite Davis Cup gefolgt, dann das 90er Jahr und dann ist richtig abgegangen. Das ist ähnlich wie jetzt, dass nicht mit dem US Open Sieg quasi der Boom losgegangen ist mit dem Team, schon viel, viel früher, wie der Aufstieg begonnen hat mit dem ersten Semifinale French Open, hat man schon gemerkt, da kommt mehr Interesse zum Tennis spielen, zum aktiven Spielen. Und man hat dann verfolgen können, dass jedes Jahr 20-30% Zuwachsraten in Vereinen und bei den Clubs sind. Und das ist jetzt schon einmal fast am Peak. Das haltet sich dann erfahrungsgemäß 5-6 Jahre. Und der Team wird ja wieder kommen. Also der hat ja noch ein paar Jahre.
Da komme ich dann in 3 Minuten auch in diesem Podcast zum Team, zum Dominik. Davor noch ein Jux-Ding, auch ein Doppel, das ihr gewonnen habt, nämlich ihr, das bist du, mit dem Erich Hampel, dem damaligen Generaldirektor.
Sehr guter Tennisspieler.
Sehr guter, danke. Das hilft jetzt mir, mich selbst zu bewerten irgendwie, weil eure Gegner waren damals ein gewisser Peter Feigl und ich.
Ja. Ja,
wir durften da auf dem Center Court, also für dich ist das nicht so sensationell wie für mich gewesen, beim Stadthallenturnier damals noch von der CA unterstützt, mittlerweile von einer anderen Großbank, können wir auch nennen, der Erste Bank, durften wir Doppel spielen und da habt ihr euch ganz knapp 7-6 durchgesetzt. Also das war auch, glaube ich, ein Riesenerfolg für euch, oder? Letztendlich.
Ja, so genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber Christian, du musst dir eins merken, man spielt dann immer mit dem Chef oder mit dem Hauptsponsor,
ja.
Weil dann gibt es kein Verlieren und das war es auch der Peter Feigl. Du hast es vielleicht nicht gewusst, aber der Peter hat es gewusst.
Ja, nein. Also für mich war es ein tolles Erlebnis und also ich bin begeistert von Hampel. Also was der damals gezeigt hat auch, das war wirklich eine schöne Sache.
Der Erich spielt sehr gepflegtes Tennis. Noch dazu ein Lefty,
ja.
Die sind immer unangenehm.
Ein Lefty. Dann kommen wir zu einem Righty, zum Dominik. Du hast ihn erwähnt, 4-mal jetzt hat er es probiert. Die Körpersprache wird für mich als Zuschauer ein bisschen besser. Das habe ich ihm immer leicht angekreidet. Glaube mich erinnern zu können, dass das auch du manchmal im TV erwähnt hast, was die Schuhe damals noch, also sogar in Topform war und all diese Geschichten. Wie siehst du den Dominik jetzt? Du hast das ein bisschen gespoilert, der kommt wieder, ich glaube es auch, aber vielleicht einmal deine Impressionen vom Dominik in diesen Tagen und wo kann es heuer noch hingehen, wenn er verletzungsfrei bleibt?
Zunächst muss ich sagen, als jemand, der selber 6 bis 8 Monate gebraucht hat nach einer Operation am Schlagarm, der aber das Glück gehabt hat, dass das keiner interessiert hat damals, wo ich unterwegs war und dann habe ich halt verloren und das war eine Randnotiz.
Ja.
Und jetzt haut sich halt jeder drauf und jeder hat seine Meinung und jeder weiß, an was es liegt. Und die Thematik ist, dass sich nach so einer Verletzung nicht nur bei dem Schlagarm, beim Handgelenk was abspült, sondern auch im ersten Stock. Und ich habe mir alle 4 Partien angeschaut und ich habe gesagt, bitte mach mal eins, dass man ihn mal 10 Partien geben. Ich weiß, er wird es nicht kriegen, weil jeder über jede Partie berichtet. Es gibt Live-Ticker, es gibt einen Stream dazu, es wird übertragen. Er muss zu einer Pressekonferenz.
Auch da wieder kurze Zwischenfrage. Er wird es nicht kriegen, aber die Wildcards setzen wir schon voraus, oder? Für einen ehemaligen Top-3-Spieler.
Ja, voraussetzen würde ich es nicht immer. Ja, okay. Also das ist schon etwas, er hat ein Protected Ranking. Das sind 9 Turniere, die er verwenden kann innerhalb von 12 Monaten, wo er sein Durchschnittsranking der ersten 3 Monate bekommt. Das ist, glaube ich, 6.
Noch eine Zwischenfrage.
Aber das ist nur, damit er ins Turnier kommt. Er wird deswegen nicht höher gesetzt.
Das ist schon klar. Ja. Aber hat er jetzt 4 verbraucht oder zählen die Wildcards nicht dazu?
Nein, weißt er hat das? die ersten hat er nicht gebraucht. Er hat nur einen Estorilla-Wildcard angenommen, weil er zu spät gewesen wäre. Er war bei den anderen Turnieren noch drinnen.
Okay, und dann kam Madrid. Corona und deswegen wusste er das nicht so.
Madrid ist jetzt das erste, glaube ich, wo er Protected gebraucht hat.
Das heißt, wir sehen ihn als TV-Konsumenten auch mit dir am Mikro doch noch auf jeden Fall ein paar Mal, auch wenn er sportlich länger brauchen sollte, als wir uns wünschen.
Das ist definitiv der Fall. Nur ich weiß nicht, wie man das erklären kann. Das ist ja auch etwas, wo sie wirklich, jeder würde verstehen, wenn ich eine schwere Verletzung bei einem Skifliegen habe, dass ich mich dann nicht gleich wieder da irgendwo raufbegib und nochmal runtergehe, sondern klein wieder anfange. Beim Tennis ist es nicht so dramatisch, versteht man es nicht so schnell, weil es ist ja nur Tennis. Was soll da viel passieren? Und man merkt halt teilweise, dass das Timing noch nicht passt. Von wo kommt das? Wo sitzt der Steuermann bei der Vorhand? Also ich habe jetzt mein Gefühl, Aufschlag, Kick-Aufschlag, erster Aufschlag, wenn man am Speed schaut, da fehlt nichts.
Ja, Vorhand, oder?
Rückhand, vielleicht, dass er teilweise, wenn er ein bisschen spät ist, noch zu viel Slice spielt, aber da fehlt nichts. Bei der Vorhand fehlt dieses, er sagt es ja selber, deswegen kann man es ja immer wieder erwähnen, ansonsten muss man aufpassen, was man wo rein interpretiert, weil niemand sitzt im Kopf und weiß, was da genau los ist. Für mich hat es der Nadal richtig am Punkt gebracht. Zeit, Geduld, der braucht keinen Druck jetzt. Ich brauche nicht jede Woche übers Ranking schreiben. Ich weiß, wo der stehen wird in einem Monat. Mhm. Und so gut kann er jetzt gar nicht spielen, dass er das alles verteidigt. Und dann geht es nur darum, dass er diese Passion und diese Leidenschaft da wieder hat und diese Hingabe. Dann wird er wieder dorthin kommen, wo er war schon. Und der ist einfach zu gut ausgebildet. Und es ist ja nicht so, wenn ich jetzt sage, jede Vorhand schaut irgendwie komisch aus. Aber der spielt 3 sehr, sehr gute. Und dann, als ob jemand überlegt, was mache ich jetzt mit der nächsten, kommt eine, die vielleicht nicht ganz so passt oder wo das Timing nicht passt. Aber diese guten Schläge dabei, die muss man sich anschauen, die musst du abspeichern und die musst du dann wieder perfektionieren. Und das sind halt Wiederholungen, Wiederholungen, Wiederholungen. Das ist ja, es gibt keinen Shortcut. Ich glaube, der Stan Wawrinka hat das jetzt gepostet, der ja lange draußen war.
Ja.
Du musst Step für Step machen. Du kannst nicht irgendwo mit dem Lift weiterfahren.
Ist es bei der Vorhand so als Hobbyspieler? Man hat einfach mehr Zeit, eine längere Bewegung irgendwie, dass man auch viel mehr Blödsinn machen kann in der Bewegung, oder? Die Rückhand ist eine schnellere Bewegung, eine kürzere Ausholbewegung. Siehst du das so?
So habe ich es noch gar nicht gesehen. Also wenn ich teilweise hinschaue, was du merkst, ist, dass er auch nicht immer gleich beim Ball steht. Also dass dann vielleicht, da reicht ja ein Hundertstel von einer Sekunde, die du überlegst oder die du vielleicht zurückhaltest oder sagst, soll ich jetzt mehr Drall, soll ich weniger Drall draufgeben? Und das ist ja das, was immer so leicht klingt, wenn du heute mit den gescheiten Leuten redest, sagst, lass es einfach geschehen.
Ja.
Na, herrlich. Ja, wenn das so einfach wäre. Wenn du nachdenkst über diese Bewegung oder wenn du sagst, okay, war das jetzt zu früh oder zu wenig Drall oder war ich zu früh, war ich zu spät, ja, dann fängt schon an, unruhig zu werden, weil du die Zeit nicht hast. Und deswegen geht es um diese Wiederholungen und er braucht auch diese Matches. Weil wenn du da die Partie gegen Murray angeschaut hast, ja, die schaut am Papier relativ klar aus. Wenn du da die Breakchancen und die Big Points, wie oft der 0-30 gehabt hat oder dann Breakchancen, da war es was gleich fühlen. Nur der Murray hat jede Breakchance fast gemacht, ein Team nicht.
Ja.
Das heißt, diese Big Points kann ich nicht trainieren, deswegen hast du ja Matchpraxis.
Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt und was ich beim Tennis auch so sehe, das Mentale hast du angesprochen, für mich gibt es ja keine zweite Sportart und ich bin ein großer TV-Konsument von Sportarten aller Richtungen, wo der Proponent oder die Spielerinnen oder Spieler so rangezoomt über 2 Stunden im Zentrum steht und du jede Gefühlsregung quasi am TV-Schirm siehst. Ja. Ich glaube, das ist für viele eine Belastung. Ich glaube, im Damensport habe ich das auch immer wieder gehört, dass sie gesagt haben, sie wollen das eigentlich gar nicht. Bei den Pausen ums Gesicht irgendwie, wenn es dann. Wie siehst du das? Hast du das erlebt irgendwie, wenn du da manchmal einen Stil von dir dann in einem Video gesehen hast oder das sagst du um Gottes Willen?
Ich glaube, das ist der Wurscht, aber was du ansagst, diese Komponente oben im ersten Stock, die wird halt dermaßen unterschätzt. Also ich bin ja Paradebeispiel, ich war ja, das habe ich Gott sei Dank erst nachher erfahren, ich bin über den Sigi Bergmann, Gott habe ihn selig.
Noch nicht lange her, ja.
Ja, bin ich zum Dr. Eckertsberger damals gekommen. Er hat so ein Forschungsprojekt mit der Uni Wien gehabt, mit Biofeedback-Training und Brain-Feedback. Und ich bin Linkshänder, der rechts Tennis spielt. Und so arbeiten auch meine Gehirnhälften teilweise, dass der eine sagt, das machen wir, die andere sagt, nein, das mache ich sicher nicht. Und wenn stressig wird, ist da ein ziemliches Durcheinander oft. Sehr kurze Konzentrationsfähigkeit. Da kommen da die wildesten Gedanken, wenn du sie nicht brauchst, bei einem Breakball in Wimbledon. Und also ich habe mich mit dem wirklich auseinandergesetzt. Und es gibt kein einheitliches Thema, außer dass du weißt, dass du dort halt wirklich alles, was du so an jeder Trockzeitbackel, das er sowieso mit hat, aber dort in dieser Drucksituation, wenn es echt ans Eingemachte geht, dann verstärkt sich das halt.
Ja.
Und das merkst du dann schon. Ja, und deswegen gibt es auch Sachen, wo du halt verschiedene Modelle hast. Was denke ich jetzt beim zweiten Aufschlag, beim Breakball? Nicht denken funktioniert relativ schlecht. Ja, auf was fokussiere ich mich? Welche Anker habe ich, wenn ich die Konzentration nicht halten kann? Kyrgios ist ein Paradebeispiel. Also
du bist ein Fan, glaube ich, vom Kyrgios irgendwie, oder?
Ich wäre ein kompletter Fan, wenn er immer gerne spielt und wenn er den Gegner in der Ruhe lässt. Also wenn er seine Späße macht, wenn er Leid unterhält, wenn er das braucht, diesen Level. Weil jeder braucht den richtigen Erregungszustand, um seine beste Leistung zu bringen. Nur beim einen ist er weiter unten. Der Muster hat sich vorher aktivieren müssen, damit das Werkel ins Laufen kommt. Der Kyrgios hat eine ziemlich kurze Spanne, was Konzentration betrifft. Das heißt, er braucht diese Blödsinn-Sachen, dass er sich kurz rausbringt, wann er dann wieder reinkommt. Aber das, was mich stört bei einem Kyrgios oder auch bei einem Benoit Paire, dass die manchmal gar nicht wollen. Und das sieht jeder.
Ja.
Und das hätte es, weil vom Benehmen her, Megan O'Connors ist Kindergeburtstag teilweise, was der Kyrgios macht. Aber die wollten halt immer gewinnen, um jeden Preis. Und das hat der Zuschauer draußen auch mitgekriegt.
Ja. Du, jetzt haben wir über den Dominik gesprochen und ich glaube, beide haben den Vornamen 10-mal erwähnt, ohne den Nachnamen zu sagen. So gesetzt ist der Dominik Thiem in den Köpfen von uns natürlich. Ich möchte noch kurz generell über das österreichische Tennis ganz kurz, Damen und Herren, wir werden jetzt da niemand unter den Top 100 haben, haben wir jetzt schon nicht. Wie siehst du das momentan? Auf wen kann man zukünftig noch zählen, dass der Dominik, diesmal wieder ohne Nachnamen, wiederkommt, sind wir uns einig. Wer kann denn noch kommen bei den Damen oder Herren stärker in den Fokus, als das jetzt der Fall ist?
Da müssen wir zuerst einmal bei den Herren beginnen jetzt. Dennis Novak, ja, entweder er hört einen Knoll oder er hört ihn nicht. Das Potenzial hat er auf alle Fälle, aber das ist halt beinharte Arbeit. Ja. Und das permanent. Und wenn er seine Phase hat, wo er gut spielt, ist er für jeden gefährlich und gehört eigentlich in die ersten 50. Das sage ich seit Jahren. Mhm. Am Ende musst du halt auch liefern. Sebastian Ofner, der jetzt nach einer Verletzung zurückkommt, sehr stark zurückgekommen ist, der beim Wolfgang Thiem trainiert. Das ist schon noch etwas vom Alter her mit 25, der hat noch ein paar sehr, sehr gute Jahre vor sich und den hätte ich auch davor schon weiter vorne gesehen. Ja, so eine Sache nach einer Verletzung, wenn du dann wieder zurückkommst, wenn du siehst das erste Mal, das war bei mir auch, dass du siehst, das ist ja ein Unterschied, seine Verletzung zu Thiem, auch sein Status, weil der kann überleben, aber nicht super leben davon. Aber der sieht jetzt, dass er, was er tun muss, dass er diese Chance jetzt endlich mit allen nutzt, was er zur Verfügung hat. Ich glaube, dass das oft sehr wichtig ist. Bei einem Rodionov, der Jüngste ist von allen, da warte ich eigentlich. Ja, dass der die Konstanz jetzt reinbringt. Der trainiert draußen, glaube ich, beim Presnik jetzt. Hat sehr, sehr oft gewechselt. Und es geht wieder um selber. Der hat das Potenzial, ja. Aber ich muss es Woche für Woche bringen, auch im Training. Ja, es nutzt mir nichts, eigentlich im Training wird die Arbeit gemacht, ob ich dann über eine Saison erfolgreich bin oder nicht. Dann haben wir noch einen Luki Miedler, wo man ein bisschen wartet, von den ganz jungen Neumeier, Misolic, wo viel Potenzial, viel Einsatz, viel Euphorie noch dahinter ist. Das sind alles Spieler, die in die ersten 100 kommen können. Das ist keine Frage. Aber natürlich suchen wir Österreicher jetzt jemanden wie den Dominik und den kann man nicht machen. Und der Dominik war schon als 5-, 6-jähriger Ausnahme. hat damals das Glück gehabt, die richtigen Eltern zu haben, die alles unterstützt haben, die Wege gegangen sind. Das machen auch die wenigsten, das muss man schon einmal sagen, was die alles aufgeben haben. Dann mit dem Günther dazu, den richtigen Mann zur richtigen Zeit. Und er selber, der einfach, also das Schlimmste für den war, nicht Tennis zu spielen. Ja, deswegen nach dem US Open hat er, oder Australian Open hat er eh so eine Phase gehabt, die auch jeder mal hat. Weil der war 5-6 Jahre durch, eigentlich nur am Tennisplatz. Und jetzt hat er halt gesehen, wie schnell es aus sein kann.
Anders eigentlich als der Marcel Hirscher, für den auch vieles von dem, was du gerade gesagt hast, zutrifft. Ein perfektes Setup, der hat zum Höhepunkt aufgehört. Dominik ist einfach noch viel zu jung zum Aufhören und es waren ja die Verletzungen, glaube ich.
Ja, und man muss aber schon eins sagen, also die 5-6 Jahre, die der Dominik da erlebt hat, wie intensiv die waren, wie viel der gespielt hat. Ja? Ja. Und du hast halt im Tennis, was hast du denn, von November weg und im Jänner geht's weiter. Also ein Skifahrer kann sich schon einmal regenerieren und erholen, weil, vielleicht tue ich ihnen Unrecht, aber die Saison ist jetzt einen Monat aus und geht im Oktober wieder los. Und trainieren musst immer, aber der Druck ist weg. Genau. Da ist ja jetzt, glaube ich, jetzt auch kein Quali-Druck oder sonst irgendwas da. Ich kann trainieren.
Gar nichts.
Das auf alle Fälle. Und bei den Damen, dass wir zu den Damen noch kommen, sage ich Ähnliches für Haas und Grabherr. Kehren eigentlich wer davor. Grabherr extrem gefährlich auf Sand. Das weiß ich, weil meine Tochter mit ihr permanent trainiert hat beim Günther.
Gefährlich heißt, die hat Waffen.
Was sind ja, die Waffen spielt bei der Vorhand wie ein Mann. Also die hat einen Topspin auf der Vorhand, hat Beine.
Und warum ist sie dann auf Sand gerade gefährlich, wenn es einen
Grundschlag so stark hat? Ja, weil der Ball mehr macht und weil sie Hirn da halt Probleme hat mit Umlaufen, wenn die Bodenbeläge schneller werden. Das ist die Rückhand nicht stabil genug für das Niveau. Die Vorhand ist absolute Weltklasse. Also vor allem, was sie alles mit der Vorhand macht, da braucht sie ein bisschen Zeit. Und der Sand arbeitet natürlich für sie. Und bei den Damen, jemand, der viel Spin spielen kann, Damen spielen eher gerade alles, der ist unangenehm für eine Gegnerin. Ja. Von den Jungen, die Sinja Kraus eventuell, ja, die noch einiges vor sich hat, bei meiner Tochter jetzt schon die zweite schwere Verletzung, da kann ich nicht nur als Vater, aber da ziehe ich jedes Mal einen Hut. Also ich bin immer mega stolz auf meine Kinder, egal ob sie jetzt eins in der Welt sein oder 300 oder 500. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Aber mit welchem Willen die noch einmal das probieren will, weil es für sie noch nicht erledigt ist. Also sie hat mir ganz klar gesagt, Papa, Freundinnen von mir, mit denen ich gespielt habe, gegen die ich gewonnen habe oder knapp verloren habe, gewinnen Grand Slam Turniere, wie die Andreescu. Die anderen stehen 30, wie die Sidansek oder 50. Ja, die Luda Samsonova, ihr Doppelpartnerin, mit der es gespielt hat, steht jetzt erste 20, ja. Und das verstehe ich auch, dass du dann sagst, ich habe jetzt einmal diese Knochenmarksödeme gehabt, ich war fast ein Jahr draußen, dann bin ich zurückgekommen und habe ganz gut gespielt. Kleinere Wehwehchen hast du ja immer. Und jetzt Plantarfaszie seit November 20 und jetzt kommt sie nochmal retour. Auf was mich noch mehr stolz bin fast, ist, dass sie nebenbei extern maturiert, studieren anfängt, aber diesen Willen hat, das einfach nochmal zu wissen, kriege ich noch eine faire Chance. Mit 22 ist man nicht zu alt in der Sportart. Mittlerweile bei den Damen auch, bis auf ein paar Ausnahmen, Durchschnittsalter, glaube ich, 27 in den Top 100. Also so gesehen haben wir bei den ganz Jungen, da gibt's ein paar, da gibt's eine Osttirolerin, die Lilly Dager, die jetzt, glaube ich, in Italien trainiert. Aber da ist der Weg noch so weit. Deswegen, ich tue mir immer schwer, wenn ich bei einer 14-, 15-Jährigen sage oder bei einem Burschen, puh, da haben wir ein Riesentalent. Ja, weil da weiß man mittlerweile auch als jemand, der Tennis interessiert ist, wie weit da der Weg ist und wie wenig und
die Matchpraxis, ne?
Das Ausnahmen ist dann, gibt, wie ein Alcaraz oder was.
Ja. Jetzt interessiert mich noch die Mira, deine Tochter, als sie nicht verletzt war. Und du habt ja kompetitiv gegeneinander gespielt und wie ist das ausgegangen? Hast du noch eine Chance gehabt gegen sie oder hat sie nie eine Chance gegen dich? Wenn es über einen Aufschlag kommt.
Also zu der Zeit, wo ich noch wirklich zwischendurch haben wir Exhibition oder was gespielt habe, da war der Aufschlag, der Slice. Ja. Also ich glaube, dass ich kein angenehmes Spiel habe für Damen, aber danach, wenn ich mit dir von hinten Rallye spiele, da prügelt es mir weg.
Vergiss es, ja. Genau. Spielst du eigentlich auf der Seniorentour?
Nein. Das ist wahrscheinlich auch besser so, weil ich bin schon noch, es ist besser geworden, aber ich bin ehrgeizig, wenn ich was mache. Und Und das brauche ich jetzt, ich will ja nicht mit irgendjemandem da draußen dann streiten oder was. Ja, das brauche ich nicht mehr. Nein, ich spiele wirklich zum Spaß, aber im Lockdown habe ich fast gar nicht gespielt, weil bin ja gar nicht reingekommen. Ja?
Genau.
War ja nur für Spitzensportler. Und nein, ansonsten, mir macht Spaß. Also auch wenn was Neues kommt, dann probiere ich gern herum und Materialfreak, ja, wenn man so will. Aber dass ich jetzt irgendwo in einer Seniorenmannschaft spiele und habe ich keine Lust.
Bevor wir zur Schlussrunde kommen mit ganz kurzen Wirtschaftsthemen noch, die dich ja auch ganz aktuell wieder dann betreffen, noch die letzte sportliche Frage. Hast du jemals ein Vorbild gehabt eigentlich im Tennis?
Wie ein kleiner Bube und beim Opa gegen die Mauer gespielt habe, war
Mecklenburg.
Die Mauer wäre Vorbild gewesen, ja. Aber da habe ich immer als Mecklenburg gespielt, obwohl ich bin ja Linkshänder, ich habe ja zwischendurch auch links gespielt, ja. Aber der hat mir halt getaugt, weil er sich vorgewürfelt hat und eigentlich so ein bisschen unangepasst war, sagen wir, nett gesagt, ja.
Same hier, eindeutig. John McEnroe, ja, bei mir auch. So, jetzt wie angekündigt zum kleinen wirtschaftlichen Schlusspunkt noch. Du bist ein Business-Athlet in unserer Diktion, ein ehemaliger Spitzensportler, der jetzt in der Wirtschaft sehr erfolgreich tätig ist, hast viele Standbeine, Servus TV, hervorragend meiner Meinung nach die Stimme, das wiederhole ich, des österreichischen Tennis. Und du hast dich auch immer dafür interessiert, was denn mit so Preisgeldern der Spieler, Ausbildung der Spieler, jetzt finanzieller Hinsicht und so weiter läuft. Hast mir seinerzeit erzählt, dass Mary Lynch die ersten waren, die Schecks quasi eingesammelt haben bei einer Asientour oder so, dann weitergegangen ist in Österreich, dass sie Kreditanstalt über die Schöller Bank solche Sachen gemacht hat. Und jetzt aktuell habe ich gelesen, vor wenigen Tagen, dass du in einer Initiative von Swiss Life Select Österreich dabei bist. Um was geht es denn da und was ist da deine Rolle dabei?
Zunächst vielleicht nur ganz kurz. Also die Mary Lynch hat nicht die Schecks eingesammelt, sondern es war damals so, wenn du 5 Wochen in Asien warst, hast du ein Backel von Schecks oder teilweise Cash mitgehabt. Und die haben das erste Mal Athleten 3 Konten auch irgendwo auf der Welt zur Verfügung gestellt und du hast das Geld am Montag am Konto gehabt, was wesentlich feiner ist, als wie du bist 5 Wochen mit am Backel Schecks oder Cash unterwegs irgendwo.
Und mit Cash warst du am Platz auch
unterwegs. Ja.
Mehrmals.
Zu der Aktion, es gibt 2 Sachen, die mich mega interessieren, das ist Kinder und Bewegung. Ja. Weil das einfach enorm wichtig ist und wenn man da die Sachen hört, wie viel uns Inaktivität kostet pro Jahr, 2,5 Milliarden in Österreich, kann man nur den Kopf schütteln, warum da nicht irgendein Politiker draufspringt und warum es einfach nicht mehr Bewegung fast verordnet gibt, vor allem für jüngere Kinder, Kindergarten, Volksschule. Und das zweite Thema, und das ist lustig, habe ich mit dem CEO von Swiss Life, mit dem Christoph, mit dem Obererlacher, den ich kenne, der wohnt am Ossiacher See, irgendwann haben wir geplaudert. Und es ist eine Herzensangelegenheit von beiden von uns, weil ich gesagt habe, naja, es passiert schon viel Blödsinn mit den Jungen und die Verlockung jetzt ist noch viel mehr mit jungen Sportlern, wenn sie ein bisschen Geld verdienen. Es sind ja nicht alles Millionäre, wie viele glauben, aber wurscht, ob das ein Fußballer ist oder Eishockeyspieler, Handballer, Tennisspieler, egal wo. Die Verlockung, dass du jetzt über Finanz-Apps oder man hört nur, wenn man mit ihnen redet, Krypto und NFTs zum Investieren und Penny Stocks und man schüttelt dann teilweise den Kopf und der Zugang ist wesentlich leichter und ich sag selber, ich hätte mir damals gewünscht, ein bisschen mehr Financial Education. Also es ist ja nett, dass ich jeden Fluss und jede Gebirgskette in Österreich kenne, aber nicht einmal weiß, wie mein Konto manage oder wie eine Pensionsvorsorge funktioniert. Das wäre halt ein Anliegen. Und irgendwie sind wir dann zusammengekommen und er hat gesagt, du, im Zuge dieser Corona-Geschichte haben wir sehr, sehr viel an der Digitalisierung gearbeitet und wir haben Financial Education und er geht selbst in Schulen, ist ja nicht nur für Sportler wichtig, so ganz nebenbei, erfahren wir ja in der Schule auch nicht. Also die Gebirgsketten und die Flüsse schon, aber Financial Education findet ja nicht statt. Und dann haben wir die Kader dazu genommen, ich weiß nicht, kennst du die Karriere danach natürlich mit der Roswitha,
die Roswitha
und Alexandra Meisnitzer, die sich dafür einsetzen, dass Athleten während und nach der Karriere Ausbildungen machen können. weil einfach der Stellenwert enorm ist. Und Sportler sind sehr gefragt. Also wenn die wollen und wenn sie sich für ein Thema interessieren, sind sie bei den Firmen sehr, sehr gefragt. Und so haben wir dieses Financial Education Thema, hat sich die Swiss auf die Fahnen geheftet, hat ein Programm gemacht, geht jetzt gemeinsam mit der Kader die Leute an. Und wenn jemand Interesse hat, kann er dann auch die Ausbildung zum E-Financial Advisor machen. Also vor allem, du musst ja flexibel sein für einen Sportler. Das muss jetzt anpassen, weil ein Skifahrer hat jetzt Zeit vielleicht. Ja, oder Eishockeyspieler. Aber wenn ich dann im Dezember, Jänner mit der Ausbildung komme, sagt er, wann soll ich das bitte machen? Und die Sachen sind enorm. Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass ja vorab einmal wirklich eine Education stattfindet, wo es um die wichtigsten Themen geht. Nebenbei auch absichern und vorsorgen. Und ich rede, weil ich selber weiß, hatte jeder, der selber dann einmal gedacht hat, das kann ich ja selber auch ein bisschen anlegen. Ja, aber ich habe dort einen Tipp gekriegt, da einen Tipp gekriegt. Und dann gerade stehen musst selber. Und für alle Finanzthemen, Steuerthemen stehst du dann selber gerade, wie wir jetzt auch gerade gesehen haben beim Kollegen. Ja. Und ich glaube, dass das enorm wichtig ist. Ich weiß nicht, man, du bist da mehr bewandert in Wirtschaftsthemen, aber ich glaube, dass das allgemein in die Schule gehört, oder?
Definitiv. Also es ist ein großes Anliegen, das wir seit Jahren auch weiterreiten. Und wir haben ja vor, glaube ich, vor 11 Jahren gesprochen, dass du schon ähnlich argumentiert. Und ja, gute Sache, dass jetzt was begonnen hat. Christoph Obererlacher hast du erwähnt, mit dem mache ich monatliche Chef-Talks, nenne ich das. Okay. Also so eine Serie quasi. Und taugt mir sehr, was die tun. Das nämlich wirklich in die Breite zu bringen, das Thema Financial Education. Und wenn es in den Richtung Sport geht, dann ist natürlich noch einmal mehr die Schnittmenge, die ich gern habe. Lieber Alex, danke. Wir sind jetzt genau auf Fußballhälfte mit einer Minute Nachspielzeit fertig. Mit meinem komischen, selbst komponierten Jingle wird es noch auf 48 Minuten gehen. Super, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Danke, danke. Und ciao an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Und jetzt tue ich euch nochmal den Jingle an. Baba. Das Leben, das Sport.